erste Punkt ist eine Unwissenheit bezüglich der Heilungskraft in den Evangelien. Man ist ohne Information über das, was Gott macht, machen kann. Und dadurch erlebt man natürlich auch nicht sonderlich viel. Deshalb ist es schwer, Heilung zu empfangen. Als ich mal in einer Gemeinde war, hat man mir beigebracht, Andreas, wenn du für die Kranken betest, dann bete doch einfach so, Herr, wenn es dein Wille ist. Und als ich so gebetet habe, Herr, wenn es dein Wille ist, ich habe irgendwie gemerkt, da ist kein Glaube, da kommt kein Glaube auf. Also eigentlich nicht besonders motivierend. Weil Herr, du machst ja sowieso, was du willst, dann brauche ich eigentlich gar nicht zu beten. Wenn du eh deinen Willen machst, ja. Und dann habe ich festgestellt, dass das Gebet, Herr, wenn es dein Wille ist, kein Heilungsgebet ist. Okay, definitiv nicht. Sondern es war ein Gebet, was Jesus gesprochen hat im Garten Gethsemane. Als er gekämpft hat, als er gesagt hat, Herr, wenn es irgend möglich ist, nimm diesen bitteren Kelch von mir, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das war ein Gebet der Unterordnung unter den Willen des himmlischen Vaters. Das ist kein Glaubensgebet, das ist ein Gebet, wo ich sage, Herr, ich weiß nicht genau, soll ich diese Person heiraten oder nicht? Dein Wille soll sich hier wirklich eine Gasse bahnen, damit ich überzeugt bin. Herr, soll ich diesen Vertrag unterschreiben oder soll ich es besser lassen? Soll ich dieses Gespräch führen oder besser nicht? Ja? Dieses Gebet, Herr, wenn es dein Wille ist, beten wir, wenn wir den Willen Gottes definitiv nicht wissen. Aber was ist, wenn wir den Willen Gottes wissen? Okay? Der göttliche Heilungswille, wenn wir die Bibel in ihrer Summe nehmen, dann entdecken wir die Summe seines Wortes, so heißt es in der Bibel. Die biblische Linie ist ganz klar, Gott möchte heilen. Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Psalm 103, der uns unsere Sünden vergibt und heilet all unsere Gebrechen. Petrus, viele Stellen. Das ist so ein gewaltiger Fundus über göttliche Aussagen, die mehr wie deutlich sind, Gott möchte heilen. Der Aussätzige kam zu Jesus, er wusste, Jesus kann heilen, Jesus, du kannst heilen, aber was er nicht wusste war, willst du heilen? Jesus sagt, ich will. Stellt euch mal vor, der himmlische Vater schickt eine Krankheit zu jemandem, damit er eine Lektion hat. Und Jesus auf der Erde heilt diesen Kranken, nimmt also die Lernerfahrung quasi weg. Jesus würde im Widerspruch zum himmlischen Vater aktiv sein. Der Heilige Geist, der in Veranstaltungen wie diesen mächtig wirkt und Leute heilt, der wäre auch nicht in der Einheit mit dem himmlischen Vater. So, wir hätten keine Dreieinigkeit, wir hätten eine Dreiuneinigkeit. Aber was sagt Jesus? Habt ihr mich gesehen, habt ihr den Vater gesehen? Okay? Was ich den Vater tun sehe, das ist es, was ich tue. Also ich habe den Vater gesehen, dass er Menschen heilen möchte, also habe ich die Menschen geheilt. Der göttliche Heilungswille ist mehr wie klar. Wir haben den Auftrag, legt den Kranken die Hände auf, es wird besser werden. Es ist ein universeller, ein genereller Auftrag. So, wenn ich auf der einen Seite weiß, das Gebet des Glaubens kann ich wirklich sprechen, weil es Gottes Wille ist, dann kann ich mit Glauben beten. Aber ich werde ein Gebet, wo es darum geht, meinen Willen unter Gottes Willen unterzuordnen, ist eine völlig andere Kategorie, hat die Daseinsberechtigung, hat aber ein anderes Vorzeichen. Deswegen, wir können im Glauben beten, wir sollen im Glauben beten und die Gewissheit ist einfach für unseren Glauben da, weil es im Wort deutlich geschrieben steht. Ich will jetzt nicht alle biblischen Stellen zitieren, die haben wir in dem Heilungsbuch zum Beispiel, aber du kannst in jeder Konkordanz nachblättern. Es ist eine riesige Summe. Und gestern hatten wir es ja vor allen Dingen, du hast ja die Folie aufgelegt, also der göttliche Heilungswille. Dann der nächste Punkt. Ein Hindernis ist, ich nenne es einfach mal den kollektiven Unglauben. Jesus konnte in seiner Heimatstadt in Nazareth nicht viel tun, weil die Leute sagten, hey, was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Kollektiver Unglauben. Die Frage ist, glaubst du an Gott? Die meisten würden sagen, ja. Der Teufel sagt auch ja. Aber die Frage ist, glaubst du Gott? Das ist nochmal ein Unterschied. Glaubst du an Heilung? Oder glaubst du, dass du geheilt bist? Auch nochmal zwei komplett verschiedene Kategorien. So, Glauben, das wissen wir, versetzt Krankheitsberge. Dir geschieht, wie du geglaubt hast, dein Glaube hat dir geholfen, der Gerechte wird aus Glauben leben und so weiter. Es gibt so viele Aussagen, angefangen von Hebräer 11, Vers 1, die Glaubensdefinition. Glauben ist etwas, was Probleme beseitigt. Unglaube zieht manchmal Probleme an sich. Ja. Wenn ich im Glauben zu dem Berg spreche, hebe dich hinweg, sagt Jesus, wird er sich hinwegheben. Es gibt aber viele, die Krankheitsberge auf sich rufen. Die sagen, meine Großmutter hatte Brustkrebs, meine Mutter hatte Brustkrebs. Oh, ich glaube, ich kriege auch Brustkrebs. Ja? Sie heißt Elvira Unglück. Was erwartet sie? Unglück. Wofür hat sie Glauben entwickelt? Fürs Unglück. Was erlebt sie? Unglück. Also, kollektiver Unglaube. Dann, nächster Punkt, das Brechen von Naturgesetzen. Da kommt jemand zu dir und sagt, hey, bitte bete für meine Lunge. Und du stellst fest, die Person raucht 3 Päckchen Marlboro am Tag. Das wird nicht viel bringen. Ich war vorgestern im Solarium, habe mich kräftig verbrannt. Ja? Wenn jemand permanent ein Naturgesetz durchbricht, weil er so etwas macht, und dann gebeten möchte gegen Hautkrebs, ist ein Problem. Ja. Oder jemand, der sehr kräftig ist, ich habe für eine Frau gebetet, die hatte ganz große Probleme in den Knien. Sie sagt, ich kann nur noch 20 Schritte am Tag laufen, 20 bis 30 Schritte. Und ich habe für sie gebetet und Gott hat ihre Knie geheilt. Aber ich habe gewusst, du musst abnehmen. In den nächsten 3 Monaten musst du die Gewichte loswerden, sonst hast du das gleiche Problem wieder. Also wenn wir Naturgesetze brechen, werden wir selber gebrochen. Von den Gesetzen, die universell sind, für Christen wie für Nichtchristen. Du kannst in einen Turm klettern, 12 Meter hoch, ins Fenster aufmachen und sagen, ich laufe jetzt mal parallel zu der Erde da unten. Was passiert? Man fällt unangenehm auf. Nächster Punkt, wir haben das in der allerersten Einheit besprochen, das Ignorieren des ärztlichen Rates. Okay? Wir haben die Beispiele alle besprochen. Eigentlich möchte ich das gar nicht mehr vertiefen. Wir haben da die Beispiele. Dann der nächste Punkt, es gibt seelsorgerliche Ursachen. Ein Hindernis ist zum Beispiel die Selbstablehnung. Es kam mal eine Frau zu mir in die Aussprache und die hat gesagt, ich habe chronische Unterleibsbeschwerden. Es tut so weh. Und im Gespräch kam raus, eigentlich wollte sie immer ein Junge sein, weil die Eltern hatten sich einen Sohn gewünscht. Also raufte sie wie ein Junge, kletterte auf Bäume wie ein Junge, kämpfte wie ein Junge. Und ich spürte, dass ein Panzer sich auf ihre Weiblichkeit gelegt hatte. Die Weiblichkeit war blockiert. Sie war sehr maskulin, sie hat sehr hart gewirkt. Und dann habe ich einfach nur eins gemacht. Ich habe gesagt, sprech mir mal nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich sage ja zu meiner Nase, zu meinen Augen, zu meiner Brust, zu meinem Körper, zu meiner ganzen Weiblichkeit. Sie hat das so richtig durch aufgezählt. Und das war alles. Keine wilde Manifestation. Das war alles. 3 Tage später kam der Anruf, Andreas, ist ja kaum zu glauben. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben die Tage, die Menstruation. Und ohne Schmerzen. Ja, ohne Schmerzen. Inzwischen ist sie verheiratet und hat Kinder. Das ganze harte Maskuline, was auf ihrer Weiblichkeit lag, war weggeschmolzen. Hat sich mehr und mehr verflüchtigt. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Eine andere Möglichkeit, zum Beispiel, angenommen, jemand hat einen Dauerkonflikt. Zweite Möglichkeit, Dauerkonflikt. Du betest für einen Mann, der Magenschmerzen hat. Und der Schmerz verschwindet von einer Sekunde auf die nächste. Der Mann dreht sich um und sieht seine Frau und er sagt, oh, es geht schon wieder los. Ja. So, wir sehen, dass diese Spontanheilung gar nicht so lange anhalten kann, weil das Problem im Lebensumfeld ist. Ja? Also muss erstmal im Umfeld etwas geheilt werden. Und das war das, was wir gestern dieses globale, ganzheitliche Modell genannt haben. Dauerstress, zu hoher Cholesterinpegel, kein Abschalten, dabei zu viel Essen, das sind alles Dinge, die definitiv schaden. Negatives Denken, negativer Glauben, negatives Reden. Was sagt Jesus? Dir geschieht, wie du geglaubt hast. Hiob sagte, was ich fürchtete, kam über mich. Am Freitag, den 13. der ADAC hat eine Langzeitstudie herausgefunden, haben die abergläubischen Autofahrer 30% mehr Unfälle, die auf diesen ihren Glauben verzichten. Das hat mit dem zu tun, was wir aussprechen. Also, ein positiver Glaube, ein positives Denken, ein positives Sprechen. Die Bibel sagt, alles was gut, alles was ehrbar, alles was rein ist, das, dem sollen wir hinterherdenken und das sollen wir auch im Munde führen. Nächster Hindernisgrund ist die Unversöhnlichkeit. Da sind Leute, die anderen etwas nachtragen. Und deswegen sage ich mal, du musst sie segnen, weil sie müssen sehr viel tragen. Ja? Und vergeben heißt vergessen. Das ist, was Jesus lehrt. Die große Lektion, um Menschen in Heilung reinzuführen, ist immer wieder Vergebung. Vergebung, Vergebung. Jesus sagt ganz klar, wenn ihr den anderen nicht vergebt, wird der himmlische Vater euch auch nicht vergeben. Wir kennen es vom Vater Unser. Da ist es auch deutlich, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich habe einem Mann mal gegenüber gesessen, der einen starken Ausschlag hatte im Gesicht und hier im Halsbereich. Und aus dem Gespräch fand ich heraus, dass er ein ganz großes Problem mit seiner Mutter hatte. Und ich sagte zu ihm, pass mal auf, sprich doch jetzt einfach mal aus. Mutter, ich vergebe dir. Und als er es gemacht hatte, verschwand der Ausschlag von einer Sekunde auf die nächste. Verschwunden. Für 3 Monate. Dann hatte er einen Groll, der in ihm wieder hochkam, und zwar wegen seiner Mutter. Rat mal, was er im Gesicht hatte. Den Ausschlag. Ich habe gesagt, du kannst sehr schnell geheilt werden. Es waren 5 Minuten wieder erledigt. In 5 Minuten. Eine andere Person hatte Asthma. Und aus dem Gespräch fand ich heraus, dass das Elternhaus eine Tiefkühltruhe der Ablehnung war. Das war so kalt dort, dass selbst die Läuse nicht mehr laufen konnten, weil der Temperatursturz so deutlich war. Und ich merkte, dass diese Person Vergebung aussprechen sollte und musste. Also sage ich, spreche einfach aus, Vater, ich vergebe dir. In dem Moment, wo er sagt, Vater, ich vergebe, musste die Person rülpsen, aufstoßen. Wir würden sagen, einige Blockaden haben sich da gelöst. Ja? Einige dunkle Kräfte sind da aufgestiegen. Und diese Person hat sich regelmäßig freigerülpst. Und als das erledigt war, gab es nie wieder Asthma. Das Asthma war verschwunden. So, wir sehen, da gibt es diese psychosomatischen Zusammenhänge. Ein anderer Hindernisgrund für Heilung ist Bitterkeit. Zum Beispiel wissen wir ja, dass Bitterkeit zur Arthritis führen kann, nicht aber muss. Bitte geht nicht auf die Leute zu und sagt, da muss noch Bitterkeit in deinem Leben sein. Das ist keine gute Strategie. Frag besser, hat dich irgendjemand verletzt? Und dann sprechen wir Vergebung aus. Ich hatte eine Frau, die nach vorne kam und Gebet wollte. Sie konnte ihren Arm nicht bewegen und ich sah im Geist das Wort Bitterkeit auf der Stirn. Und dann sagte ich, bist du von jemandem verletzt worden? Sie sagt, ja, von meinem Mann. Ich sage, komm, sprich einfach aus. Wir haben nicht viel Zeit. Ich hatte nicht viel Zeit. Es geht in einem hohen Tempo. Wir beten für viele Leute mit einer höheren Salbung, aber dafür für mehr. Und ich sagte, okay, sprich einfach aus. Mann, ich vergebe dir. So. Sie sprach es aus. Ich habe die Schulter berührt. Sie war sofort geheilt. Das wäre nicht passiert, wenn sie nicht vergeben hätte. So, Vergebung. Und vor allen Dingen das Loslassen von Bitterkeit ist eine gute Sache. Die Veränderung vollzieht sich nicht in meinem Umfeld. Veränderung beginnt immer erst bei mir und dann entwickelt sich etwas Gutes. Dann gibt es Menschen, die man nicht heilen kann, weil sie die Krankheit oder das Leid brauchen, um die Aufmerksamkeit zu kriegen. Jemand, der in frühester Kindheit gelernt hat, ich kriege mütterliche und väterliche Zuwendung nur dann, wenn ich krank bin. Und ansonsten kriege ich keine Zuwendung, keine Liebe, keine Zärtlichkeit, kein Wohlwollen. Diese Person wird die Tendenz haben, über den Krankheitsweg Aufmerksamkeit und Liebe und Zuwendung zu kriegen. Ist doch klar. Und so jemanden kann man auch kaum heilen. Und ich habe einmal einem Mann gegenübergestanden, der chronische Probleme im Bauchbereich hatte. Und er sagte, ich weiß genau, woher es kommt, aber ich brauche das. Er hat es erkannt und er hat es ausgesprochen. Dann habe ich gesagt, okay, ich hätte dir gerne geholfen, zumindest mal mit einem Gebet, aber er wollte nicht. Ich möchte jetzt auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Sicherlich habt ihr alle die Erfahrung gemacht, man betet für Kranke und stellt fest, nicht alle werden geheilt. Wer hat diese Erfahrung gemacht? Okay, gut, dann sind wir im richtigen Workshop. Wir wissen häufig nicht, warum diese Person nicht geheilt wurde. Mein Tipp ist, sag einfach der Person, ich weiß nicht, warum du nicht geheilt worden bist. Es gibt Dinge, die wir nicht erklären können. Heilung kann ich nicht erklären und ich kann auch nicht erklären, warum jemand nicht geheilt wurde. Zumindest nicht jedes Mal mit hundertprozentiger, akkurater Überzeugung. Menschen, die ein geschlossenes Glaubenssystem haben, die tendieren dazu, alles passend zu machen, damit ihr Glaubenssystem nicht zusammenbricht. Aber wenn sie dann die Sachen konstruieren, hören die sich so merkwürdig an, dass du merkst, hier ist was oberfaul. Dann ist doch besser zu sagen, ich weiß es nicht. Ich finde es gut, wenn man ehrlich ist im Heilungsdienst. Gott ist souverän. Ich habe mal eine Frage an euch. Können wir Gott manipulieren? Können wir Gott kontrollieren? Auf keinen Fall. Es bleibt die Frage, will er diese Person heilen? Ja, natürlich. Will er sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt heilen? Könnte sein. Will er die Person vorzeitig zu sich holen? Er ist souverän, er kann das machen. Er kann mich morgen zu sich holen. Ja. Oder er hat einen anderen Zeitpunkt. Oder will er etwas durch diese Krankheit bewirken? Er lässt sie zu, weil er etwas auslösen will. Ich will mal ein Beispiel geben. Meine Tochter war krank. Wir waren in Ägypten und sie hat einen Virus sich eingefangen. Sie hat sich nur noch übergeben, hatte Durchfall. Es war eine Katastrophe. Wir haben uns solche Sorgen gemacht und sie wurde weniger und weniger. Meine Gebete haben nicht gewirkt, also haben wir einen Arzt geholt. Der Arzt kam und ich unterhielt mich mit dem Arzt und dann sagte ich bin auch im Heilungsgeschäft. Er sagt, was machen Sie? Ich sage, ich bete für Kranke. Sagt er, haben Sie denn irgendwo Erfolge? Ich sage mir, ja. Worüber wollen wir reden? Ich bete zum Beispiel für Rückenprobleme und da erleben wir Sachen. Sagt er, okay, das ist gut. Ich habe seit vielen, vielen Jahren brutale Rückenschmerzen. Mein Leben ist ein Schmerz. Ich habe 2 Bandscheibenvorfälle. Ich bin 2-mal operiert worden, aber alles ist nur schlimmer geworden. Und dann, weil wir in Ägypten waren und er ein Arzt war, der in dieses Hotel reinkam, konnten wir da nicht öffentlich beten. Ja, in Ägypten ist das nicht so erlaubt. Also hat er gesagt, komm in meine Praxis. Ich kam in seine Praxis, dann hat er mehrere Personen, die krank waren, schon da und sagt, ich möchte, dass du für sie betest. Ich habe gesagt, ich fange bei dir an. Wir haben uns in Englisch unterhalten. Also legte ich meine Hand auf seinen Kopf und habe in Englisch gebetet, Holy Spirit, come and touch his backbone. Was so viel heißt wie, Heiliger Geist, rühre seine Wirbelsäule an. Er sagt, oh, what's that? Ich sage, that's the Holy Spirit. Er sagt, der Schmerz ist weg. Unglaublich. So, ich wäre, wenn meine Tochter nicht krank gewesen wäre, niemals mit diesem Arzt in Verbindung gekommen. Dann stellt er mir die Frage, wer ist der Heilige Geist? Ich habe ihm 3 Stunden erklärt, wer der Heilige Geist ist. Wir sind dann abgereist nach Deutschland. In Deutschland irgendwann, nach einem längeren Leidensweg, ist meine Tochter komplett geheilt gewesen. Und ich kriege einen Brief aus Ägypten. Diese Frau, die diesen Brief geschrieben hat, sagt, dieser Arzt hat mir ihre Adresse gegeben und hat gesagt, Sie sind ein Landsmann. Ich bin eine deutsche Frau, verheiratet mit einem Ägypter. Und ich habe ein starkes Leiden in der Hüfte, kann mein Bein nicht mehr richtig bewegen. Ich war jetzt schon bei 5 Ärzten und übrigens auch den Arm. Könnten Sie mal kommen? Okay. Ja, ich bin ja mit einem Ägypter verheiratet. Wahrscheinlich lässt er mich nicht weg. Auf jeden Fall, ich habe überlegt, was machen wir. Und wir haben ja diese biblische Geschichte mit den Tüchern des Paulus. Also habe ich über ein Tuch gebetet. Wir haben das Tuch eingepackt in einen Briefumschlag, haben einen theologischen Beipackzettel geschrieben, um zu erklären, was da passiert. Und dann hat diese Frau diesen Brief geöffnet. Ist ja auch immer noch eine Sache, dass so ein Brief in Ägypten ankommt. Sie hat ihn geöffnet, nimmt das Tuch, legt es auf die Hüfte und sie war sofort geheilt. Von einer Sekunde auf die nächste, legt es auf die Schulter, genau das gleiche Ding wieder passiert. So. 3 Monate später kriegt sie wieder Symptome. Schmerzen, diesmal auf der anderen Seite. Sie sagt zu ihrem Mann, sag mal, wo ist denn dieses Tuch von diesen Deutschen da? Der Mann sagt, hey, das ist doch schon in der Waschmaschine gewesen, das hat keine Kraft mehr. Sie sagt, glaub ich nicht. Sie nahm das Tuch und gemäß ihrem Glauben ist es sofort wieder passiert. Die erste Person, die aus unserer Gemeinde dann nach Hurghada geflogen ist, um Urlaub zu machen, habe ich so einen Stapel Kassetten mitgegeben, genau für diese Frau. All das wäre nicht passiert, wenn meine Tochter nicht krank geworden wäre, hätte ich diesen Arzt nicht gebraucht. So, wir erkennen häufig nicht die wirklichen Zusammenhänge hinter den Ereignissen, die da passieren. Aber hinterher stellen wir fest, Gott hat einen guten Weg, weil er hat irgendetwas ausgelöst. Es sah fürchterlich aus am Anfang, aber Gott hat was Gutes draus gemacht. So viele Menschen, die im Krankenhaus liegen und Christen sind, haben eine wunderbare Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der nebenan im Bett liegt. Dieser jemand kann nicht weglaufen. Du kannst ihn alles Mögliche erzählen. Okay. Oder wir schieben, wenn die Person jetzt nicht geheilt wurde, können der Person einen Glaubensmangel unterschieben, wenn uns nichts mehr einfällt. Ich glaube, allzu oft haben wir den Glauben zu einem Produkt der menschlichen Eigenleistung gemacht. Dabei übersehen wir, dass Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Was tun wir, wenn Gott nicht heilt? Es gibt drei Möglichkeiten, die ich vorschlagen möchte. Möglichkeit Nummer eins, du willst gut dastehen. Dann sagst du, Gott, es war heute nicht Gottes Tag. Okay, Gott hat heute einen schlechten Tag gehabt. Ja, du gibst Gott die Schuld. Okay, wenn du Gott nicht die Schuld geben willst und trotzdem gut dastehen willst, wem gibst du dann die Schuld? Dem Betroffenen. Der ist ja immer noch nicht geheilt. Und wie macht man das? Indem du einfach sagst, du hast einfach nicht genügend Glauben. Ich sehe, da ist noch so eine dunkle Wolke über deinem Leben. Ein kräftiger Fluch. Das sind noch bestimmte Sünden, die ich bei dir sehe. Und dieser Kranke fühlt sich enorm ermutigt. Stimmt's? Er fühlt sich so richtig wohl. Er geht ermutigt vom Heilungsgottesdienst nach Hause. Dritte Möglichkeit. Du willst selber schlecht dastehen. Du gibst dir die Schuld und kriegst Schuldgefühle. Ich habe heute nicht genug gebetet. Ich habe heute eine Taube überfahren. Was auch immer. Ja. Du wirst dich danach auch nicht wohlfühlen. Das Erste, was wir im Heilungsdienst tun, ist, niemandem die Schuld zu geben. Okay? Schuldzuweisung, Schuldgefühle ist nicht unser Job. Sei ganz ehrlich und sag, ich weiß nicht, warum diese Person nicht geheilt wurde. Das ist immer noch das Beste. Es gibt immer noch ein paar Dinge, die wir machen können. Erstens, wir können noch einmal beten. Ich habe erlebt, häufig beim zweiten oder dritten Anlauf gab es dann einen Durchbruch. Zweitens, wenn Gott nicht heilt, wir können Gottes Barmherzigkeit und Liebe zu dieser Person rüberbringen, indem wir eine liebevolle, wohlwollende Grundhaltung einnehmen und die Liebe Gottes einfach fließen lassen. Drittens, zeige ihnen, wie sie in Gott trotz der Not Halt finden können. Letzten Endes muss man sagen, gehen wir mit Gott durch alle Nöte, selbst durch den Tod. Ja? Gott ist alles, was uns bleibt, auch wenn wir nicht geheilt werden. Nächster Punkt. Hilf ihnen, den Frieden in Gott zu finden. Wir erleben so häufig, dass Menschen kommen im Endstadium und ich träume von einem mobilen Hospiz im Heilungsdienst. Das ist ein Teil des ganzen Heilungsdienstes. Wir haben kleine Kinder, die beten für Kinder, aber ich träume von einem mobilen Hospiz, wo Menschen besucht werden, die direkt ins Reich Gottes hineinkommen, die nicht mehr viel Zeit haben, die der Herr zu sich holt. Und dann ist es wichtig, ihnen zu helfen, Frieden in Gott zu finden und sie mit Gottes Frieden zu segnen. Wie oft hat Jesus gesagt, sprecht diesem Haus Frieden. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Und wenn es zu Ende geht bei einer Person, dann ist es wichtig zu erkennen, dass man eine neue Route einschlägt und nicht andauernd nur noch sagt, hey, okay, du wirst geheilt, bis zum letzten Schnaufer muss die Person da was bekennen. Ja, und ist mehr unter Druck und ist eigentlich krank und kann sich nicht mal wehren gegen eine, sag mal, religiöse Überspanntheit, die einfach jetzt nicht versteht, was wirklich passiert. Es gibt auch wirklich den Moment, wo wir Gott fragen dürfen, Herr, willst du diese Person zu dir holen? Und wir erleben, dass Gott spricht. Ich möchte eins sagen, meine Mutter ist vor einigen Wochen gestorben. Wir haben im Glauben für sie gebetet. mit vollster Überzeugung jedes Mal. Ich habe kein geschlossenes Glaubenssystem. Wenn ich das gehabt hätte, hätte ich keine Heilungsgottesdienste danach durchführen können. Aber ich kann eins sagen. Ich habe gesagt, Gott, du hast sie zu dir geholt. Ich weiß, sie ist bei dir. Ich habe sie losgelassen. Wir haben gebetet. Und sie hat es jetzt gut. Sie ist einfach in die neue Dimension gegangen. Alles, was zurückgeblieben ist, ist der Kokon. Der Schmetterling ist in der nächsten Dimension. Ja, als sie vor uns im Bett lag, bildlich gesprochen, war das der alte Mantel, zerschlissen von den harten Wintertagen des Lebens. Aber der Mensch hatte sich schon aufgemacht, dem Frühling Gottes entgegen. Raus aus dem alten Haus, dem irdischen Gebäude, hinein in das Neue, in den Auferstehungsleib. Und die ist in einer anderen Dimension. So, das ist wichtig. Und deswegen habe ich kein Problem gehabt in den nächsten Heilungsgottesdienst, den wir durchgeführt haben. Der war so stark, die Salbung war so stark, dass ich gar nicht erst gepredigt habe. Wir brauchten nicht zu predigen. Und danach kamen 35 Menschen zum Glauben. So einfach. Und das, so war jeder Heilungsgottesdienst seitdem. Das ist, wir müssen einfach akzeptieren, Gott ist souverän. Gott hat selber auch das Recht, jemanden zu sich zu holen. Natürlich dürfen wir beten, natürlich gibt es Totenauferweckung, natürlich gibt es Heilung. Und natürlich beten wir für Totenauferweckung und natürlich beten wir auch für die Heilung. Ja? Wenn die Person, wenn wir merken, dass die Person in Richtung Tod sich bewegt, dann ist es wichtig, dass wir Respekt an den Tag legen. Nicht, wir sagen dir, wo es lang geht, keine vorschnellen Prophetien. Verstehst du, man gibt Hoffnung, man gibt falschen Trost, wo man eigentlich der Person was anderes jetzt geben müsste. Sterbende brauchen zwei Dinge. Entweder ein Wunder oder liebevolle Annahme. Sie brauchen dann Wunder oder Mitgefühl. Worte haben sie schon genug gehört. Gebet ist keine Diagnosestellung oder keine Verlaufsverlautbarung, wie die Krankheit verlaufen wird. Der Betroffene sucht Nähe und das ist genau das, was wir ihm dann letzten Endes auch geben. Okay, auf eurem Zettel müsste jetzt irgendwie was stehen mit 10 Tipps oder Tipps, um mit dem Heilungsfrust des Beters richtig umzugehen. Punkt 1 steht dort, verbeiß dir nicht an einem Fall die Glaubensszene. Menschen, die sonst nie gebetet haben für Kranke, erleben jetzt, ist plötzlich ein Familienmitglied krank und zwar richtig erkrankt und sagen, Herr, du musst die Person heilen, ich glaube es und es muss passieren. Man hat seinen Glauben nie entwickelt, hat nie gegen Kopfschmerzen gebetet, aber jetzt möchte man oder empfindet man den Glauben, der den ganzen Tumorberg auf einen Schlag da raushaut. Und Herr, wenn du das nicht machst, dann glaube ich nicht mehr an Heilung. Ja? Diese Entweder-oder-Kategorie ist absolut fatal. Ich habe einmal 3 Monate lang für ein Kind gebetet, was eine Spina Bifida hatte. Es war frisch geboren, offener Rücken. 3 Monate lang, 2-mal die Woche, 1,5 Stunden mit den Eltern für das Kind gebetet. Da kann dir der Glaube ganz schön in die Knie rutschen. Ja? Das ist ganz schön herausfordernd. Und ich bin so froh, dass ich zwischendurch für andere Menschen gebetet habe. Weil dann hast du gesehen, es funktioniert ja wieder. Ja? Es funktioniert. Da hat es nicht funktioniert, aber es funktioniert. Und deswegen ist mein Tipp, bete für so viele Menschen wie nur möglich. Und beiß dir nicht an einem Fall die Glaubenszene. Sag nicht, dieser eine Fall, wenn das nicht geklappt hat, dann höre ich auf zu beten. Das ist ein großer Fehler. Zweitens, den Punkt hatten wir auch schon. Schau auf die Menschen, die geheilt wurden. Schau nicht so sehr auf die, die nicht geheilt wurden. Okay? Die Person, die immer nur auf das sieht, was nicht passiert ist. Es gibt immer Leute nach einer Veranstaltung, die sagen, aber da ist ja immer noch jemand, der nicht geheilt durch die Gegend läuft und rumhumpelt. Natürlich wird es auch immer wieder geben. Ist normal. Aber ich schaue auf die, die Gott geheilt hat, weil das baut meinen Glauben. Eine negative Sicht bringt negative Resultate, eine positive Sicht bringt positive Resultate. Ich möchte euch ermutigen, habt einfach eine Siegerliste. Ich habe gestern ein Beispiel aus meinem Leben euch gegeben. Hab eine Siegerliste in der Tasche von dem, was Gott mit dir schon gemacht hat. Das gibt dir Kraft. David hat sich vergegenwärtigt, bevor er es mit dem Goliath aufgenommen hat. Herr, du warst damals bei mir, als wir den Löwen erschlagen haben, den Bären gekillt haben und du wirst auch bei mir sein, wenn es darum geht, diese Kampfmaschine der Philister auseinanderzunehmen. Und dann sagt er, der Kerl ist so fett, den kann ich sowieso nicht verfehlen. Ja? Weil die Leute sagten, hey, mit dem kleinen Kieselstein willst du es schaffen? Unmöglich. Dieses unmöglich, das ist das Elendsvokabular der Unmöglichkeitsdenker. Hey, eine Kriegserklärung von mir lautet, nieder mit dem Wort unmöglich. Okay? Nächster Punkt. Danke Gott für jede Person, die er durch dein Gebet geheilt hat. Immer eine Haltung der Dankbarkeit haben. Ich bin immer dankbar, nach jeder Veranstaltung, nach jedem Gebet. Das ist einfach ein Dank, der in mir drin ist. Ich möchte sagen, Herr, ich danke dir, ich preise dich dafür. Es war einfach toll. Wir haben wieder super zusammengearbeitet. Ja. Viertens, bedenke, der Heilungsdienst ist eine ständige Weiterentwicklung. Da ist ein Prozess. Dein Glaube wächst, die Salbung wächst, der Dienst wächst, du wächst. Wachstum braucht Zeit. Einfach Zeit. Fünftens, statt aufzugeben, bete für noch mehr Kranke. Ich hatte ja gestern gesagt, mein Motto ist, wenn du für einen betest und einer wird geheilt, Herr, ich vertraue dir für zwei. Wenn du einen heilst, kannst du zwei heilen. Wenn du zwei heilst, kannst du auch vier heilen. Wenn du drei geheilt hast in meinem Leben, dann wirst du auch sechs heilen. Und wenn sechs geheilt sind, dann sagst du, dann gehen wir auf die Nummer 12. Und so gehen wir einfach weiter. Siebtens, mal dir aus, dass der große Heiler in dir lebt, dass er in deinen Händen ist, dass er in deinen Füßen ist, dass er in deinem Körper ist. Dieses ganze Vortrag gestern von Christus in dir, ein wichtiger Vortrag. Achtens, lebe nicht aus deiner Kraft, sondern aus seiner Kraft. Im Fleisch zu leben bedeutet, aus der eigenen Kraft zu leben. Im Geist zu leben bedeutet es, aus seiner Kraft zu leben. Wir haben gestern ausgesprochen, ich heile sie in deinem Namen. Ich tue deinen Willen mit deiner Kraft. Ich versetze Berge mit deinem Glauben. Herr, ich mache es mit deiner Kraft. Ich mache es nicht aus meiner Kraft. Die gleiche Liebe, die durch dich floss, die fließt durch mich. Der gleiche Segen, der auf dir lag, der liegt jetzt auf mir. Und so weiter. Neuntens. Suche die Abwesenheit des Schmerzens. Suche nicht den Schmerz. Das ist so schwierig. Wenn man für jemanden betet, der erste Gedanke, der einen anspringt, der ist nicht geheilt, der hat gleich wieder Schmerzen. Kennt ihr das? Wer hat diese Erfahrung gemacht? Dann habt ihr noch nicht viel für Leute gebetet, die Schmerzen haben. Dieser Gedanke will jedes Mal bei mir kommen. Und da gibt es nur eins, im Namen Jesu, nämlich Autorität über diese Lüge. Ich erwarte, Herr, dass du was geheilt hast und ich erwarte nicht, dass der Schmerz zurückkommt. Wenn der Gedanke kommt, sage ich, wenn der Gedanke kommt, jetzt wird der Schmerz gleich wieder da sein, dann widerstehe ich ihm. Ich nehme Kontrolle über diesen Gedanken im Namen Jesu. Der Teufel hat Kraft, aber er hat keine Macht über dich. Der Teufel braucht deine Autorität, um mächtig zu werden. In dem Moment, wo du negativ redest, negativ denkst und negativ glaubst, gibst du ihm Macht. Du gibst ihm Autorität. Aber in dem Moment, wo du im Glauben sprichst, nimmst du ihm Autorität. In dem Moment, wo du dich verdammst, gibst du ihm Autorität. In dem Moment, wo du seine Gnade annimmst, nimmst du ihm Autorität. Also es ist immer gut, aus der Gnade zu leben und es gibt immer genügend davon. Punkt 10. Tue nie etwas mit halbem Herzen, wenn du es für Gott tust. Ich möchte ein paar Minuten dafür verwenden, um einfach über das Thema zu reden, im Geist zu wandeln. Ich denke, es gibt zwei Richtungen, die wir einschlagen können. Wir können entweder verheißungsorientiert sein oder umstandsorientiert. Umstandsorientiert heißt, ich glaube den Umständen mehr wie Gott. Verheißungsorientiert heißt, ich glaube der Verheißung Gottes mehr wie den Umständen. Wenn ich in einen Heilungsgottesdienst komme und ich weiß, da sind so viele Kranken, wenn ich mit meinen Sinnen denke, dann habe ich verloren. Dann suche ich die Hintertür und will aus dem Ausgang raus. Aber ich schalte um von der Dimension meiner Sinne auf die Dimension des Geistes. Ich schalte um vom umstandsorientierten Denken hin zum verheißungsorientierten Denken. Gott, du selber hast gesprochen. Ich bin gekommen, das Leben in Fülle zu bringen. Und ich danke dir, dass deine Fülle sich entfalten wird. Mein Glaube und mein Vertrauen ist in Jesus Christus. In Sprüche 3, Vers 5 heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Mein Verstand sieht die Umstände, die Situation, die Probleme und ich habe Sinneserkenntnis. Mein Geist ist verbunden mit Gott und er kriegt eine Offenbarungserkenntnis. Das ist ein anderer Ansatzpunkt. Wenn ich im Geist bin, ist der Dienst so einfach. Die Leute sagen, wirst du nicht müde im Heilungsgottesdienst? Ich sage, nein, ich bin dafür geboren worden. Weil es ist ganz klar, wenn dein Geist mit Gottes Geist in Verbindung ist, du kriegst Energie. Das Einzige ist, dein Körper wird irgendwann müde. Wenn die Leute dir 100.000 Fragen stellen, dann wirst du irgendwann müde. Wenn du nachts dann noch weniger geschlafen hast, das zerrt. Aber der Dienst unter der Salbung ist nicht etwas, was mir die Energie rauszieht. Im Gegenteil, das ist etwas, was mir Energie gibt. Ich wundere mich über die Leute, die das Gegenteil sagen, weil dann glaube ich, die müssen aus ihrer eigenen Kraft, ihrer Seelenpower so viel da reinbuttern, dass sie nachher absolut groggy und fertig in den Seilen hängen. Vielleicht beurteile ich es aber auch falsch. Vielleicht ist das ein zu steiles Statement. Ja, ich weiß, dass die Salbung sehr unterschiedlich wirkt auf Menschen. Okay, Gott gebraucht deine Vorstellungskraft für das Gute und der Teufel möchte, dass du die Probleme siehst und dass deine kreative Vorstellungskraft für das Negative verwendet wird. Die Bibel redet von den Augen des Herzens. Das ist für mich die Dimension, wo wir unsere Vorstellung entwickeln. Die Vorstellung, oh, der Herr wird mich gebrauchen, wenn ich Kranken die Hände auflege. Die Vorstellung, ein innerer Film, der abläuft, bevor die Heilungsveranstaltung gelaufen ist, bevor das Treffen da ist, wo wir für die Kranken beten und bestimmte Dinge passieren. Und das ist ein Traum, ein Bild und ich lebe in diesem Traum und ich spreche es aus und ich glaube es und ich erlebe es. Das ist fantastisch. Das ist Leben im Geist. Ein Teilaspekt davon. Und du glaubst dem Wort mehr wie den Umständen und du glaubst dem Heiligen Geist mehr wie den Dingen, die du sehen kannst und du weißt einfach, der Himmel steht hinter dir. In Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn dir was mangelt, dann ist ja der Herr nicht dein Hirte, oder? Und wenn Gott dich führt, dann versorgt er dich auch. Du siehst vielleicht nicht die Versorgung auf den ersten Blick, aber er wird dich versorgen. So, jetzt 6 Prinzipien, die Salbung verstärken. Ihr habt sie auf eurem Blatt. Da steht, je mehr wir in unserem Dienstsalbung dienen, umso stärker wird sie. Ohne Anwendung der besten und stärksten Salbung wird der Salbungsozean, den du getankt hast und aufgenommen hast, zusammenschrumpfen auf eine Minipfütze. Ja, diene Menschen und du wirst erleben, dass deine Salbung wächst. Im Übrigen, ein Aspekt ist noch ganz wichtig. Der Glaube ist ein Salbungsverstärker. Menschen, die eine enorme Salbung empfangen, weil Menschen mit einer starken Salbung für sie gebetet haben, haben Schwierigkeit, die Salbung zu halten, weil sie ganz einfach ihren Glauben nicht einsetzen. Als Jesus die Jünger anhauchte und gesagt hat, nehmt hin den Heiligen Geist, waren sie gesalbt. Sie hatten Autorität über alle Gewalt des Feindes, das hast du gestern gesagt. Und dann kam dieser eine epileptische Junge, den es immer gerissen hat, den die Dämonen da gezerrt haben, und dann kamen sie an ihre Grenzen. Warum? Was hat Jesus gesagt? Er hat sie gescholten. Wegen was? Wegen ihrem Kleinglauben. Das heißt, die Salbung war da. Aber der Glaube hat diese Salbung schrumpfen lassen, der Unglaube hat sie schrumpfen lassen auf eine kleine Pfütze. Dein Glaube ist ein Salbungsverstärker. Der Glaube lenkt auch die Salbung in einen bestimmten Bereich. Ich habe heute einigen erklärt, schau dir mal das Bein genau an und jetzt geh mal mit deiner Glaubensvorstellungswelt da rein und stell dir vor, das Bein kommt rausgeschossen. Und als die Person das gemacht hat, ist es passiert. Ja? Also Gott hat uns unsere Vorstellungswelt gegeben und wir sollten sie nutzen. Zweitens, je mehr wir hergeben, umso mehr empfangen wir. So, je mehr Segen wir austeilen, umso mehr Segen werden wir empfangen. Das ist einfach die göttliche Ökonomie. Das ist wie bei der Brotvermehrung. Das ist wie bei der bittenden Witwe, die ihr letztes Öl weggegeben hat und dann nachher sämtliche Kannen und Kanister gefüllt mit Öl hatte. Drittens, Salbung entwickelt sich durch Gehorsam und Treue. Gott prüft uns, ob wir treu im Kleinen sind, bevor er uns Großes anvertraut. Lukas 16, Vers 10. Wer von euch möchte besser die Stimme Gottes hören? Okay. Darf ich mal provozierend fragen? Und das betrifft bestimmt nicht dich. Warum hören wir denn die Stimme Gottes nicht so deutlich, wenn es ums Opfer geht? Okay? Da wird ein Opfer eingesammelt. Wenn du nicht Gott gehorchst im Kleinen, wird er dich auch nicht über Großes setzen. Das hat eine ganze Menge damit zu tun. Ein guter Freund von mir hat berühmte charismatische Persönlichkeiten gefragt, die einen starken Dienst haben. Wann begann dein Dienst? Und er hat herausgefunden, es begann, als sie anfing, den Zehnten zu geben. Das ist ein Commitment von meiner Seite hin zu Gott. Ja, die Treue. Wer treu ist im Kleinen, der wird über mehr gesetzt und kriegt mehr. Gott sagt ja, willst du mehr Salbung? Willst du einen geöffneten Himmel? Dann bring den Zehnten in das Haus Gottes. So, ich sage das nicht, weil ich jetzt kein Opfer einsammle, ja. Aber ich möchte einfach sagen, es hat mit dieser Treue auch zu tun. Nächster Punkt, viertens. Salbung gibt es nur in der Gegenwart Gottes. Leben wir in der Gemeinschaft mit Gott, steht uns seine Kraft zur Verfügung. Um unter die Salbung, die Kraft Gottes zu kommen, müssen wir zuerst lernen, in seiner Gegenwart zu leben, das heißt, sie zu praktizieren. Gott teilt seine Herrlichkeit nicht mit einem anderen Geist, mit der anderen Seite. Das würde er niemals machen. Fünftens, Bewusstsein für die neue Schöpfung Christus in dir entwickeln. Wir können auch sagen, glauben. Das ist ein anderes Wort, was wir dafür einsetzen könnten. Bedenke, Gott hat eine Adresse, du bist sein Hauptquartier, seine operative Basis, von der er aus in die Welt hineinarbeitet. Sechstens, fang an, in einer Sphäre des Übernatürlichen zu leben und zu denken und zu glauben. Wer Bewusstsein für das Übernatürliche entwickelt, entwickelt entsprechenden Glauben und erlebt das Übernatürliche. Ende des Vortrags. Okay, ich glaube, diesmal sind wir im Timing sogar. Brillant, echt brillant. Danke.